brauchen oder wo braucht es das Leben zu erbauen? Oder wenn es um deine Stadt geht, wo könntest du mithelfen, deine Stadt, und zu deiner Stadt gehört dein Umfeld, deine Nachbarschaft oder was auch immer, wo könntest du dazu beitragen, dass dein Umfeld erbaut wird? Und dann zum Schluss die Gemeinde. Was brauchst du, um Erbauung zu bekommen in der Gemeinde? Was braucht die Gemeinde, um erbaut zu werden? Einfach mal so kurz mal, so ein paar Sekunden mal Brainstorming. Was meint ihr? Dein Leben. Was braucht das Leben? Was brauchen wir, um erbaut zu werden? Schmeißt mal ein paar Begriffe rein, aber laut, dass das hier im Mikrofon ankommt, für die Leute, die das online hören.
Zeugnisse. Zeugnisse. Vision.
Vision. Ich wiederhole es einfach, ist einfach.
Mitarbeit.
Ermutigung.
Freunde.
Beziehung.
Glaube,
Liebe,
Gottes Geist,
Mut, also jede Menge mehr. Hä? Also da kommt schon ein ganzen Haufen, was da an Begriffen kommt. Deine Stadt, wie geht's damit? Dein Umfeld, da wo du lebst. Was braucht das Umfeld, um erbaut zu werden?
Evangelium.
Gebet.
Evangelisation.
Vielleicht nicht ganz so geistliche Begriffe. Was brauchen die Menschen um uns herum? Ganz viel Liebe. Was?
Lächeln.
Ein Lächeln, ja.
Helfende Hände.
Hoffnung.
Vorbilder.
Cool. Und so weiter. Also eine ganze Menge. Und dann deine Gemeinde. Was wünschst du dir von deiner Gemeinde an Auferbauung? Oder was kannst du in deiner Gemeinde geben an Auferbauung? Eine Erbauung.
Zeit.
Gemeinschaft, Kreativität.
Verbindlichkeit.
Wärme.
Spaß.
Amen.
Gebet.
Neue Gemeinderäume, genau, bauen, ganz praktisch.
Treue.
Heiligen Geist. Und so weiter und so fort. Einheit, Vertrauen, Heilung und so weiter. Also das ist eine jede Menge. Und ich glaube, das steckt eine jede Menge auch drin in diesem Buch. Und unsere Vision, die lautet ja, die kennt ihr wahrscheinlich, oder wie heißt nochmal unsere Vision? Ohne jetzt auf einen Impuls zu schauen. Wer weiß das? Mal raus. Gott ehren. Region prägen. Menschen befähigen. Klasse. Super. Und das habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Und diese drei Begriffe spiegeln eigentlich auch das wider, was das Leben von Nehemia wieder gespiegelt hat. Wir werden einen Mann erleben, der Gott ehrte, indem er alles in einer starken Abhängigkeit von Gott tat und sich von ihm inspirieren ließ. Und so zu der Vision kam, die er mit Leidenschaft umsetzte. Und wir werden auch einen Mann erleben, der Menschen befähigte, indem er seine Vision und seine Leidenschaft nicht für sich behielt, sondern weitergab, sich multiplizierte und dafür sorgte, dass trotz Widerständen Menschen auferbaut wurden und in ihre Vision fanden. Und wir werden einen Mann erleben, der seine Stadt im wahrsten Sinne, nämlich die Stadt Jerusalem, prägte und seine Region, indem er gemeinsam mit den anvertrauten Menschen, die Gott ihm anvertraut hat, die Vision umsetzte und eine ganze Stadt in die Bestimmung führte. Ganz gewaltig. Also es passt gut auch für den Auftrag, den wir als City Chapel haben. Durch ihn bekamen Menschen Sicherheit, durch ihn kamen Menschen Wert, durch ihn kamen Menschen in die Würde zurück und so weiter. Und den Mann, den schauen wir uns jetzt mal an. Im ersten Vers unseres Textes, nämlich in Nehemia, Kapitel 1, Vers 1. Ihr könnt das mal aufschlagen. Nehemia 1, Vers 1. Wir werden heute nur 3 Verse anschauen. Nicht, dass ihr denkt, oh wei, das ist alles noch Vorgeschichte, wenn er jetzt ein ganzes Kapitel hier lehren wird. Nein, es geht einfach nur heute mal einführungstechnisch, dass wir mal sehen, womit haben wir es überhaupt zu tun. Da heißt es, die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war. In diesem einen Satz steckt schon jede Menge Information drin. Der Name Nehemias besteht aus 2 Teilen, nämlich Naham und Ja. Und das heißt, das Ja steht immer für Gott. Deswegen heißen viele Juden immer mit Ja am Schluss. Und Naham heißt Trost oder Ermutigung. Ich finde das cool. Name ist Programm. Nehemia, Ermutigung von Gott. Und jetzt interessant, er war kein Prophet, er war kein König, er war kein Priester. Die meisten, die mit denen wir hier zu tun haben, die haben irgendeine Funktion gehabt im Alten Testament, sondern er war Businessman. Wer ist alles in einem Business tätig von euch? Also viel mehr, oder? Er war in einer ganz normalen Führungsposition. Und er hatte eine ziemliche Führungsposition und in einem ziemlich säkularen, weltlichen Umfeld. Er war, das werden wir später in Nehemia 1, Vers 11 lesen, er war Mundschenk des persischen Königs Artaxerxes. Da werden wir gleich noch was zuhören. Also das war so eine Art Bodyguard. Und er war im nächsten Umfeld von dem König Artaxerxes zugegen. Nun, Mundschenk, das ist nicht einfach nur, der jede Speise vorkosten musste und das war's dann, sondern der Mundschenk, bei dem lief echt alles an ihm vorbei. Durch den Magen, ja, aber auch sonst. Es ging nichts zum König, was nicht erst zu ihm kam. Er hatte so eine richtige, eine ausgestellte Führungsposition gehabt. Und da ging es um Tacheles, ja. Da ging es wirklich um Dinge, die wichtig waren. Business-Funktion. Und ich finde das so cool, weil das ist ein ganz normaler Mensch mit einem ganz normalen Job. Da habe ich jetzt eher Identifikationsschwierigkeiten mit als Pastor. Versteht ihr? Die meisten von euch sind im ganz normalen, säkularen Job, sind ständig den Herausforderungen gewachsen im Alltag. Und das war auch Nehemia. Außerdem hatte er Migrationshintergrund. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt heutzutage. Viele von euch haben ja auch Migrationshintergrund. Das ist mal, wenn man im Schwabenländle ist und kommt von Hamburg, dann hat man Migrationshintergrund. Da bleibt einem nichts anderes übrig und dann wärst du auch nicht los. Und es heißt hier, als ich in der Burg Susa war. Susa war die Hauptstadt des Persischen Reiches. Also das ist oberhalb des Persischen Golfs, heutiger Iran. Und dort war er tätig im Zentrum der Macht, nämlich in der Burg. Die Burg steht für den Regierungssitz. Dort war er tätig. Das war sein Job. Und wenn es hier heißt, im Monat Kislev ist ungefähr November, Dezember des 20. Jahres, dann war das 20. Jahr von eben diesem König Artaxerxes. Und das Ganze läuft hier ab um das Jahr 445. Und bekannt wurde Nehemia halt eben durch das, was wir eben im Vorspann schon gesehen haben, dass er eine gewaltige Leidenschaft hatte für sein Volk und dass Gott ihn benutzte, eine Mauer zu bauen. Das war der Segen. Also, man muss da mal gegenhalten. Nicht jeder Mauerbau ist schlecht. Ja? Wir haben ja so eine Erfahrung gemacht in unserem Land, in Berlin, und unsere großen Nachbarn in Amerika, die machen ja auch ständig so, da geht es ja um Mauerbau und so weiter. Aber das war ein Segen gewesen und ich werde euch auch gleich sagen, warum. Ich möchte euch was vorlesen, was John Maxwell über Nehemia sagt. John Maxwell ist einer der führenden Leitungsexperten, wenn man das so sagen kann, im christlichen Bereich. Er hat diese Equip-Kurse mal gemacht, die wir 2008 rum als Leiter auch mal durchgearbeitet haben. Ganz interessant. Und er hat auch eine sogenannte Leadership-Bible geschrieben. Die könnt ihr euch mal anschauen. Ich habe hier in meinen Unterlagen, also für alle, die in Hauskreisen sind, kann man das mal anklicken. Das sind Kommentare zur Bibel und alles Richtung Leiterschaft. Also sehr, sehr interessant. Und da werde ich immer mal zwischendurch auch rauszitieren. Er sagt Folgendes über Nehemia. Der Mann sah die Not, blieb nicht einfach sitzen, sondern er kämpfte sich eine Vision, machte einen Plan und mobilisierte andere, um mit ihm vorwärts zu gehen. Kurz gesagt, das ist die Geschichte von Nehemia, eine klassische Fallstudie in Sachen Leiterschaft. Tatsächlich gibt es einen Unterschied zu anderen biblischen Büchern. Wir sehen keine Wunder, niemand wird geheilt oder von den Toten auferweckt. Gott beantwortet einfach nur Gebet, indem er einen Menschen bereit macht und ihn mit Gunst, Kraft und Weisheit ausstattet. Daraufhin wird das Werk Gottes ausgeführt, ganz nüchtern, Tag für Tag durch engagierte Arbeiter, die Gottes Segen erleben. So simpel. Und trotzdem steckt so viel Power da drin. Und vielleicht, weil das so bodenständig ist, glaube ich, dass wir als Einzelne, als die, die mitten im Leben sind, da einiges mitnehmen können. Das zu Nehemia. Zum Hintergrund dieses Buches, könnt ihr noch? Gut. Ist ein bisschen viel Information, aber das ist halt wichtig für den Anfang. Esra und Nehemia waren eigentlich ein Buch gewesen. Auch heute noch in der Septuaginta ist das so. Also da gibt es einmal den Esra 1 und den Esra 2 und vermutlich ist auch Esra der Verfasser von Nehemia. Dieses Buch oder Esra und Nehemia beschreiben die Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft, zumindest einiger, in drei Wellen. Ja, wenn ihr diese zwei Bücher mal nebeneinander legt. Man muss dazu wissen, babylonische Gefangenschaft, Israel wurde, auch das war im Trailer ein bisschen zu sehen, Israel wurde verschleppt in die Gefangenschaft nach Babylon. Babylon wurde aber eingenommen von den Persern. Und die Perser hatten halt eine andere Agenda gehabt wie die Babylonier. Die Babylonier hatten die Strategie gehabt, Deportation, also einnehmen, deportieren in ihr Land. Dann kamen die Perser und unter Kyros gab es eine andere Philosophie. Die Perser haben gesagt, es ist eigentlich viel effektiver. Die haben gesagt, hey, lass die Leute doch in dem Land, wo sie sind, schick sie wieder zurück, lass sie ihren Göttern dienen, das ist doch wunderbar, dann sind sie zufrieden und wir können sie fremd verwalten. Und daher hat Kyros das genau gemacht und hat auch den Tempelbau unterstützt. Es gibt den sogenannten Kyros-Zylinder. Da steht drauf geschrieben, also den Fund hat man gemacht. Die Götter, die in ihnen, den Städten, lebten, brachte ich an ihre Orte zurück. Das ist auch der Grund, warum er den Juden erlaubt, einen Tempel zu bauen. Also, die erste Welle geschah unter Zerubabel 538. Dort wurde der Tempel wieder aufgebaut. Die zweite Welle geschah dann unter Esra im Jahr 458. Er hat Reformen in der Gesellschaft gemacht, Gottesdienst wieder aufgerichtet und so weiter. Und diese dritte Welle, mit der beschäftigen wir uns jetzt ab 445. Das mal soweit zur Umgebung, damit wir da ein bisschen Bescheid wissen, was hier los ist. Den ersten Vers nochmal, Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Und es geschah im Monat Kislevs des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Also ein gewisser Hanani, ein Jude, kommt aus irgendwelchen Gründen mit ein paar Leuten nach Persien, nach Susa, und Nehemia kriegt das mit. Und Nehemia ist so eigentlich 1300 Kilometer weiter, nämlich nicht in Susa, sondern in Jerusalem mit seinen Gedanken, dass er die Leute fragt. Das sind wir hier in unserem Text. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Also sprich, die aus der Gefangenschaft zurückgegangen waren mit der Genehmigung von Kyros und anderen Königen. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Das war der Zustand der Juden in Jerusalem. Und jetzt fragst du dich sicher, ja und? Ist doch gut, wenn keine Mauer da war. Wozu brauchen wir Mauern? Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Wir sind ja gesegnet worden, dass eine Mauer abgerissen wurde in unserem Land. Wozu braucht es Mauern? Da müssen wir ein bisschen zurückdenken. Früher war das halt anders. Wenn hier die Rede ist vom miserablen Zustand des Volkes, das hing unmittelbar mit dem Zustand der Mauer zusammen. In der Antike war eine Stadt ohne Mauern wie heute eine Stadt ohne Polizei. Ohne Ordnung. Oder stell dir ein Haus vor oder dein Haus vor ohne Türe. Tag und Nacht offen. Und stell dir dann eine unsichere, eine eigentlich kriminelles Umfeld vor, wo jeder tun und machen kann, was er will. Und das war so ein bisschen die Situation. Jeder konnte von außen kommen, jeder konnte plündern, jeder konnte morden, jeder konnte misshandeln. Und so war es. Und das war der desolate Zustand dieser Menschen. Sie waren in großem Unglück und in Schmach. Keine Sicherheit, ständiger Willkür ausgesetzt und Angst, Verfolgung und Stress. Das war die Situation. Und als Nehemia das hört, er ist fast von Sinnen. Er denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Sie hatten schon einen Tempel aufgebaut. Sie hatten sich das sesshaft gemacht. Aber es war kein friedliches Leben möglich. Und ich glaube, wir als Deutsche, die so eine Sicherheit drin leben, können sich das überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht kennst du Menschen in Ländern, wo wirklich so, was in der Weise so eine Art Anarchie ist oder wo Menschen verfolgt werden, wo Menschen leiden müssen. Das ist ein ungeheuerlicher Druck. Und wo niemand da ist, der da irgendwas dagegen tut. Und man muss sich vorstellen, hier handelt es sich ja nicht um irgendwelche Leute, sondern hier handelt es sich um Gottes Volk. Um Menschen, die Gott nachfolgen. Und eigentlich müsste es ganz anders sein. In Römer 8, Vers 37 zum Beispiel, da steht, was eigentlich Gott geplant hat für Menschen, die ihm nachfolgen. Da heißt es im Römer 8, Vers 36, vorher ist die Rede von Bedrängnis, von Angst, von Verfolgung, von Gefahr, von Schwert. Und dann heißt es im Vers 37, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Das ist die Bestimmung. Das ist die Bestimmung für Menschen, die Gott nachfolgen. Darum haben wir gebetet eben für die Kids, dass sie diesen Schutz Gottes erleben. Egal, was auch immer kommt. Und diese Menschen kannten das nicht. Obwohl sie den Tempel gebaut hatten, obwohl sie Gott anbeteten. Und das machte Nehemia schier verrückt. Dieses Unglück. Und vielleicht könnten wir hier mal eine kleine Parallele ziehen, ja? Vielleicht fragst du dich auch manchmal, warum passiert nichts? Ich bin doch Christ, ich glaube doch an Gott, ich bete doch. Warum passiert nichts? Vielleicht fühlst du dich auch schutzlos. Ja? Wir wünschen uns ja auch so ein bisschen Mauern um uns herum. David betet oft, Gott, du bist meine Burg und mein Schutz. Und vielleicht hast du gerade im Moment so den Eindruck, du bist schutzlos. Du kriegst einen auf den Deckel und du kannst es irgendwie nicht verhindern. Wie so ein Blatt vom Wind verweht. Und du fragst dich, wo ist Gott, warum passiert nichts, wo ist mein Schutz, warum greift er nicht ein? Warum ist meine Seele so attackiert, warum ist mein Geist ständig unter Beschlag, warum bin ich körperlich krank? Und weißt du was, Hilfe ist am Weg. In Römer 8, Vers 37, ich habe es eben gelesen, in all dem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und Gott greift manchmal anders ein, wie wir das gerne hätten, aber er greift ein. Und ich wünsche mir einfach, dass wir da auch hier gerade in diesem Nehemia das erleben und erfahren können. Man muss sich das vorstellen, die Juden sind verzweifelt, die sind in Jerusalem. Sie flehen vielleicht Gott um Hilfe an, es tut sich nichts. Sie sind weiterhin dieser Willkür ausgesetzt, sie werden ausgeplündert. Das sind Leute, die misshandelt wurden und alles Mögliche. Und während sie sich fragen, wo ist Gott, passiert 1300 Kilometer entfernt Luftlinie in Susa eine Begegnung. Eine Begegnung zwischen ein paar Juden aus Jerusalem und Nehemia. Und diese Begegnung wird alles andere ändern, wird alles auf den Kopf stellen oder wieder auf die Füße stellen. Und so ist es manchmal bei Gott. Es braucht aber seine Zeit. Es braucht auch seine Zeit, bis diese Leute realisieren, ja, unser Gebet wurde erhört. Und so ist es manchmal auch in unserem Leben, denke ich. Wir beten und wir haben den Eindruck, es passiert nichts. Aber eigentlich ist schon Hilfe am Weg und Gott greift ein. Die Reaktion von Nehemia, die sehen wir hier im Vers 4, da heißt es, und es geschah, sagt Nehemia, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Interessante Reaktion, zweifach. Zum einen, er weint und er trauert und zum anderen, er fastet und er betet. Natürlich muss man sich wieder fragen, warum? Nur wegen so einer blöden Mauer? Das wollen wir uns gleich mal in der Lektion für uns anschauen. Warum genau nämlich das die richtige Reaktion war, warum genau das immer der beste Start für etwas Neues ist, das, was Nehemia hier macht, und warum genau das zuerst in einem Menschen passieren muss, das, was bei Nehemia passiert, bevor irgendwas anderes geschehen kann. David Gussig, ein Bibelausleger, sagte Folgendes: Gott hatte vor, Nehemia dazu zu benutzen, etwas gegen die Situation zu tun. Doch vorher musste Gott erst etwas in Nehemia tun. Jedes große Werk Gottes beginnt damit, dass Gott zuerst ein großes Werk in uns tut. Jedes große Werk Gottes beginnt zuerst damit, dass Gott ein großes Werk in uns tut. Und unsere Lektion in dem Ganzen, mal einfach jetzt bei dieser ganzen Einleitungsfragen, die vielleicht auch ein bisschen trocken sind für den einen oder anderen, aber ich möchte, dass wir heute eine Lektion mitnehmen aus dem Ganzen, nämlich das, was wir bei Nehemia sehen. Nehemia ist ein Buch für Leidenschaft, für erfolgreiches Leben. Nehemia zeigt uns Prinzipien, die es braucht, in eine Bestimmung reinzukommen und vorwärts zu gehen. Aber egal, was wir immer vorhaben, was wir tun und was auf der Agenda ist, zuallererst muss das stehen, was Nehemia hier macht. Das ist der Beginn einer jeden Vision, die von Gott ist, einer jeden Berufung. Am Anfang sollte immer das Gebet stehen. Und das habe ich hier, das Gebet folgt dann, aber hier steht nochmal dieser Satz, dieser Schlüsselsatz: Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang und ich fastete und betete vor Gott. Drei Punkte dazu. Meine Not, mein Herz. Was bringt dich zum Weinen? Überleg mal, was bringt dich zum Weinen oder was ist deine Not? Vielleicht ist das schon ganz wenig. Vielleicht ist das einfach nur ein trauriger Film oder ein verpatztes Date, wie man heute so schön sagt. Vielleicht ist es aber auch mehr. Vielleicht ist es eine zerbrochene Beziehung. Und vielleicht ist es sogar noch mehr. Eine ernste Krankheit, ein Todesfall. Auf alle Fälle ist es doch interessant, wenn du das vielleicht mal für dich reflektierst. Das, was uns am meisten Not macht, das, was uns zum Weinen bringt, sind meistens Dinge, die sich irgendwie um uns drehen. Überleg mal. Was macht dir Not? Was bringt dich zum Weinen? Das heißt, meine Not zeigt eigentlich mein Herz. Oder meine Not zeigt eigentlich, wofür mein Herz schlägt. Und es geht tatsächlich erstmal um mich, ganz häufig. Und das ist gar nicht verkehrt. Es ist ja normal, dass ich erstmal nur meine Situation sehe. Ich glaube, dieser erste Punkt, meine Not zeigt mein Herz, ist der Treibstoff, den es braucht, um zu Gott zu kommen. Wir haben in der Psalmenserie, haben wir darüber gesprochen, ihr erinnert euch, da ging es auch um Not. Gott benutzt manchmal Notsituationen, um uns in eine engere Beziehung mit Gott reinzuschießen. Ja? Das ist der Treibstoff, der uns zu Gott bringt. Das ist nämlich interessant, je besser uns es geht, umso weniger beten wir. Wenn wir Not haben, fangen wir an zu beten. Und das ist eine wichtige Ausgangssituation. Nämlich in dieser Situation dann zu Gott zu kommen. Es gibt da so ein paar Verse in der Bibel, die habe ich einfach mal rausgefischt. Du bist zum Beispiel unruhig, zu gestresst. Dann heißt es in Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinnen in Christus Jesus bewahren. Das ist der normale Weg. Gott treibt mich praktisch durch die Not zu Gott, zu ihm hin und wir erleben, wie Gott handelt. Oder du bist vielleicht zu schwach, um zu beten. Da heißt es in Römer 8, Vers 26, desgleichen hilft auch der Geist, also Gott, unserer Schwachheit auf, denn wir wissen noch nicht mal, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzer. Da passiert auch so eine Interaktion. Ich renne zu Gott, ich schreie zu ihm und da passiert was. Oder du sagst, er hört dich nicht. Psalm 34, Vers 7. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus all seinen Nöten. Das ist der Ausgangspunkt, dieser Punkt hier. Mach das und du wirst erleben, wie Gott eingreift. Voraussetzung ist natürlich die Beziehung zu Gott. Hier sitzt vielleicht der eine oder andere, der sagt, Gott ist für mich einfach, ja, ich bin halt Christ oder ich. Das läuft irgendwie nebenher. Aber auch du erlebst Situationen in deinem Leben, die dich eigentlich hintreiben sollten zu Gott. Es braucht einfach manchmal nur, dass man die Türe aufmacht. Rammel die nicht zu oder halt nicht dagegen. Einfach die Türe öffnen und so sagen, Mensch, jetzt höre ich endlich auf, gegen Gott zu kämpfen. Ich lasse ihn rein. Und dann passiert etwas. Also Not lehrt beten. Und dieser erste Punkt, meine Not zeigt mein Herz, aber ich kann mein Herz öffnen und dann passiert etwas. Das ist der erste Punkt, auch damit eine Vision entstehen kann. Und dann kommt die automatische Folge zum Punkt 2. Von meinem Herz zu Gottes Herz. Nochmal dieser Satz. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia weint wegen einer zerfallenen Mauer, 1300 Kilometer weit entfernt. Ein Außenstehender kann das nicht checken. Und glaub mir, er hätte mit Sicherheit auch viel, viel Grund gehabt, für seine eigenen Dinger zu beten. Und das hat er auch bestimmt. Aber wie konnte es passieren, dass dieser Nehemia so eingenommen war von dieser Mauer, die nicht da war, dass er heult, dass er todtraurig ist, tagelang nichts isst, fastet. Und Fasten heißt ja einfach, ich verzichte, weil ich habe was Wichtigeres zu tun, nämlich ich bete. Wie kann das sein? Ich sage dir es, er lebte eng am Herzen Gottes, am Puls Gottes. Das ist wie ein normales Leben. Dich interessieren vielleicht die Flüchtlinge nicht. Nehmen wir das Beispiel mal. Da denkt ja heute schon fast keiner mehr dran. Das ist ja vorbei, oder? Also das hört's nicht mehr in den Medien und so weiter und das ist irgendwo weg. Und so ist es teilweise auch bei vielen von uns weg. Aber wenn du selbst mal in ein Flüchtlingsheim gehst, wenn du selbst vielleicht eine syrische Familie kennenlernst, von denen wir auch ein paar hier in der Gemeinde jetzt mittlerweile haben, und hörst mal, was sind denn so diese Nöte, was beschäftigt diese Leute? Und plötzlich treibt mich das irgendwie um. Plötzlich habe ich den Eindruck, wow, ey, da muss man irgendwas machen. Und ich bekomme eine Leidenschaft für diese Leute, oder? Ich habe eben die Einladung gegeben für diesen Israel-Einsatz. Du sagst vielleicht, naja, okay, Holocaust, klar, das liegt hinter uns und das tut mir auch leid, dass das passiert ist. Und du hast vielleicht auch da die richtige Einstellung dazu. Aber ich habe schon von ein paar Leuten gehört, die diesen Einsatz mitgemacht haben und die dann gesagt haben, wenn du als Deutscher die Tränen einer alten Frau siehst, die bisher bei der Erinnerung an Deutsche nur Hass hatte und sich bei dir bedankt, dann verzichtest du vielleicht auf 2 Wochen Malle und sagst, wow. Das ist ein Erlebnis, in solche Augen reinzublicken. Und plötzlich hast du eine völlig andere Beziehung dazu. Warum sage ich das? Das ist eine Illustration für das, was wir hier sehen. Wenn du mit Leuten zusammen, eng zusammen bist und teilst das Schicksal mit Menschen, dann wird ihr Schicksal auch dein Schicksal. Und bei Nehemia war es genauso im Blick auf Gott. Der erste Punkt, meine Not, mein Herz. Ich gehe zu Gott hin, ich schreie meine Not aus zu Gott, dadurch bin ich nah bei Gott und ich nehme sozusagen den Stallgeruch Gottes an, wenn man das so sagen darf, das ist vielleicht ein bisschen ein blöder Ausdruck, aber ich merke, was da abgeht. Und weil Gott nah bei mir ist, weil sein Geist da ist, fange ich plötzlich an, die Leidenschaft, die Gott selbst hat, selbst zu teilen und selbst mitzunehmen. Und ich glaube persönlich, dass Gott mit jedem Einzelnen da dran ist. Je näher du mit Gott lebst, umso mehr bekommst du Gottes Herz, bekommst du Gottes Leidenschaft, bekommst du Gottes Vision, bekommst du Gottes Pulsschlag. Gott will, denk mal an die Predigt von die letzte vom Jonah. Gott will uns von unserer Pity Party wegholen. Er will, dass wir nicht in unserem Selbstmitleid kursieren. Deswegen, der erste Punkt ist wichtig, aber er möchte, dass dadurch etwas entsteht, dass er uns teilhaben lässt an etwas, was größer ist als mein persönlicher kleiner Mikrokosmos. dass es darüber hinaus geht. Und jeder von uns bekommt diese Dinge mit. Und du kannst in den Zug einsteigen oder auch nicht. Ich bin sowas von überzeugt, dass jeder Christ, jeder, der Jesus lieb hat, von Gott eine Berufung aufs Herz bekommt. Und diese Berufung, die streift dich vielleicht, aber du merkst das deutlich, da brauchst du keine Predigt zu. Bei mir war das Anfang 20 gewesen, wo Gott so deutlich zu mir gesprochen hat, 91 war das, irgendwo am Lagerfeuer in Uganda, und hat mir gesagt, ich wollte eigentlich in Afrika bleiben, und Gott sagte mir, ich möchte, dass du in Deutschland bist. Ich möchte, und ich, da habe ich keinen Bock zu. Ich möchte, dass du Gemeinde gründest. Sagt, Gemeinde gründen, das würde ja bedeuten, dass ich die Gemeinde auch leiten muss, dass ich Pastor sei, habe ich keine Lust zu, das will ich nicht. Und es brauchte einiges, aber es ging los mit einer Beziehung, mit einer vertieften Beziehung, die Jesus in meinem Leben tat. Und ich wusste einfach mehr und mehr über die Jahre, was Gottes Weg ist, was Gottes Wille ist. Und so geht das mit uns allen. Gott ist dran und das ist wie ein Zug, der steht da und ich darf einsteigen oder ich darf sagen, ich warte auf den nächsten Zug. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, hat mal einer gesungen in den 70er Jahren. Das ist manchmal, die Reise ist ungewiss, aber du bist im richtigen Zug drin. Und da geht's los. Und dann kommen wir hier zum dritten und letzten. Von meinem Herz zu Gottes Herz. Das ist ein Prozess, wo Gott in unserem Leben dran ist. Und dann ist dann schlussendlich seine Not auch meine Not. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Gottes Not war jetzt die Not von Nehemia. Ihm brauchte niemand zu sagen, komm, jetzt beten wir mal für die Mauer. Ich meine, ja, wir kennen das ja. Komm, jetzt beten wir mal, dass die Chapel neue Räume findet. Wie leidenschaftlich ist das Anliegen für dich? Hoffentlich extrem stark. Aber manchmal ist es nicht bei manchen Anliegen, dass man sagt, ja, betrifft mich eigentlich nicht. Ich sitze hier jeden Morgen im Cinemax, wofür brauchen wir neue Räume? Er hatte so eine Leidenschaft gehabt, dass er gar nicht mehr anders konnte. Er weinte, er war völlig am Boden. Und die Leidenschaft, die kam aus dieser Liebe, die Gott für sein Volk hatte. Und das war voll im Nehemia drin. Psalm 137 heißt es, das fängt an mit Zitat von Boney M. oder By the rivers of Babylon. There we sat down, yeah. We wept when we remembered Zion. Sie zitieren da Psalm 137, ich weiß nicht, ob ihr das schon gewusst hattet, aber das, so fängt der Psalm an. Und dann heißt es im Vers 5, wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte oder so soll mir meine rechte Hand abfallen. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht zu meinem höchsten Freude erhebe. Und du liest das denkst, was habe ich mit dem Jerusalem zu tun? Aber er war so eingenommen, weil Gottes Herz war sein Herz. Und wenn das da ist, wenn Gottes Herz bei dir angekommen ist, dann geht die Post ab. Dann geht die Post ab. Moody, einer der größten Erwecker, wo die größten Erweckungen ausgelöst wurden in Amerika, er sagte, die Menschheit muss schon noch sehen, was Gott durch einen Menschen tun kann, dessen Herz ihm voll und ganz zugeneigt ist. Was passiert nämlich dann? Dann kann Gott sein Herz ausgießen. Ihr habt euch vielleicht schon gewundert über diese Stelle, wenn es in der Bibel heißt, alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen werde ich euch geben. Und wir denken dann an Auto, Urlaub, Gesundheit und was weiß ich alles. Ja? Aber Jesus sagt das, weil er genau weiß, wenn ihr mit mir unterwegs seid und wenn mein Feuer, meine Leidenschaft in euch drin ist, ihr habt das ja, ihr habt das ganze Potenzial, der Heilige Geist ist da und der Heilige Geist erfüllt dich und diese Leidenschaft Gottes kommt bei dir an, dann gehst du ab wie das Zäpfli oder sagen die Schweizer, wie eine Rakete. Ja? Dann hält dich nichts mehr. Dann muss dich niemand wie ein Hund zum Jagen tragen, sondern dann muss man dich höchstens bremsen. Und das ist Gottes Wunsch mit unserem Leben. Meine Not, mein Herz, von meinem Herz zu Gottes Herz, seine Not ist meine Not. Und da sind wir genau da, in diesem Buch. Oder ich lasse es mal noch an der Wand. Vielleicht ist das, was der Schlüssel für dein Leben. Denn hier stehen wir jetzt, nämlich bei Nehemia. Du fragst dich dann vielleicht, dann hast du, so Nehemia, was hat der alles erlebt mit Gott? Und jetzt werden wieder die großen Glaubenshelden an die Wand geworfen und der hat das erlebt, der hat jenes erlebt. Das ist der Schlüssel. Es beginnt ganz simpel, ganz einfach. Es beginnt mit meiner persönlichen Not. Was mache ich damit? Die bringe ich zu Jesus und ich suche ihn. Ich bleibe bei ihm. Und dann zeigt er mir ein Stück weit, weil ich mit ihm lebe, was seine Not ist. Und irgendwann wird seine Not zu meiner Not. Und dann entsteht Gottes Vision für mein Leben. Ich möchte euch am Schluss zwei Fragen mitgeben. Die erste Frage ist, was macht dir Not? Ich meine jetzt mal nicht deine Probleme oder deine eigene Welt, sondern vielleicht solche Defizite. Was macht dir Not? Wo siehst du eingefallene Mauern? Wo siehst du Dinge, die halt eben nicht laufen? Und vielleicht bist du schon so weit, dass Gott dir diese Not zeigt, dass dich das unruhig macht, vielleicht sogar noch nicht mal schlafen lässt. Das könnte ein wichtiges Indiz sein für sein Herz und seine Not bei dir. Und die zweite Frage wäre, was für eine Position hast du im Leben? Wo stehst du im Leben? Dein Job, dein Umfeld, deine Familie, dein Wohnsitz? Und inwieweit steht vielleicht dein persönliches Umfeld in Verbindung mit dieser Not? Und wenn die zwei Dinge schon mal zusammenfallen, dann könnte es durchaus sein, dass Gott dich genau mit dieser Not genau an den Platz hingestellt hat, um dich für was Großes zu gebrauchen. Könnte sein. Nehemia ist am Hof dieses Königs und da fallen verschiedene Dinge, fallen da zusammen, kommen da zueinander. Es ist kein Zufall, dass du da bist, wo du bist. Aber ich frage mich, hätte Nehemia da nicht so reagiert? Hätte er weiterhin, wäre der Mundschenk gewesen und bis an sein Lebensende, hätte viel glückliche Stunden verbracht, hätte viel Kohle gemacht, hätte viel Urlaube gemacht, wäre vielleicht auch mal nach Jerusalem gegangen und wieder zurück, hätte vielleicht auch für Jerusalem gebetet und alles Mögliche, aber es wäre nichts passiert. Aber diese Dinge, die kamen zusammen bei Nehemia und da konnte Gott seine Vision reinlegen. Und hier sitzen viele Nehemias. Wir alle sind normale Menschen. Ich bin ein normaler Mensch, du bist ein normaler Mensch. Und Gott, Gott gebraucht Normalos. Gott gebraucht nicht, wisst ihr, im christlichen Bereich ist mittlerweile, da kannst du nur was machen, wenn du einen bestimmten Titel hast. Wir haben heute Morgen auch hier Missionare unter uns, die in Ländern sind, wo man Christen schon nur noch reinlässt, wenn sie mindestens Master of Theology haben, sonst geht nichts. Und so ist es oftmals in christlichen Kreisen. Bei Gott ist das überhaupt nicht so. Dem ist das völlig Schnuppe. Amen. Dem ist das völlig wurscht, ob du einen Titel hast und was du hast, sondern er benutzt dich da, wo du stehst, um Reich Gottes zu bauen, um durch dich zu wirken, da wo du bist. Nur indem du diese Pünktchen, Punkt 1 ist, das nehmen wir schnell mit, jeder von uns hat Not und bring diese Not zu Gott. Punkt 2, erlebe, wie du in diesem konstanten Verbindung mit Gott, wie er etwas schafft, wie dir was vor Augen kommt. Und wie gesagt, vielleicht hast du schon eine Not, die dich beschäftigt. Vielleicht ist es was in deinem Umfeld, vielleicht ist es was hier in der Region. Vielleicht möchte Gott was durch dich tun, vielleicht auch den Beruf, den du gewählt hast. Und du siehst etwas um dich herum und du sagst, Gott, was hat das mit mir zu tun? Willst du mich vielleicht hier gebrauchen? Hier sitzen so viele Nehemias oder ich weiß nicht, Nehemien. Ja, Nehemias und Nehemien sitzen hier, ganz viele. Und jeder Einzelne ist da, wo ich überhaupt keinen Einfluss zu habe. Ich sitze hier im goldenen Käfig sozusagen. Ja? Ich habe immer hier Gemeinde um mich herum, aber ihr sitzt dort überall an den verschiedenen Stellen, in Susa, in der Burg, bei deinen Ataxerxes um dich rum oder du hast eine bestimmte Sache vor Augen. Lass einfach, gib dem Raum. Und wenn da der Zug steht, der vielleicht irgendwo nach nirgendwo geht, dass du den Eindruck hast, dann steig ein. Dann steig ein und sag Gott, ich will deinen Traum sozusagen, deine Vision zu meiner Vision machen. Und da kann richtig was abgehen. Und ich möchte jetzt für dich beten, dass du vielleicht schon in einer Not drin bist und diese Not vielleicht immer wieder benutzt hast, damit du dann wieder um dich selbst gekreist bist. Vielleicht hat Gott dich in diese Not reingestellt, um etwas zu bewegen, um etwas zu verändern. Und ich will für dich beten, dass Gott dir sein Herzschlag mitteilt, dass er dir zeigt, was er mit deinem Leben vorhat. Lass uns aufstehen und beten. Herr, und ich danke dir für dieses frische, dieses neue Buch. Und ich sehe hier so viele Nehemias und Nehemien hier sitzen und stehen. Herr, wenn ich so an mein Leben denke, ich muss einfach sagen, wenn du mich gebrauchen kannst, dann kannst du sicherlich jeden Einzelnen hier gebrauchen. Herr, und ich muss an die Jünger denken, an diese Leute, die sowas von eigentlich unqualifiziert waren, für einen geistlichen Dienst oder irgendwas zu reisen. Und du hast sie gebraucht. Und es war einfach die Zeit, die du mit ihnen zusammen warst. Es war, dass du sie ausgerüstet hast mit deinem Heiligen Geist. Und sie waren ready, sie waren bereit und sie gingen los. Und ich weiß, hier sitzen so viele. Wir stehen jetzt hier über 300 Menschen. Und ich danke dir, Herr, dass deine Qualifikation eine ganz andere ist, wie die wir haben. Du möchtest einfach nur ein Herz, was sich dir öffnet. Eine Not, die bei dir ausgeschüttet wird. Und dass dadurch Verbindung, Beziehung geschieht. Und dass du in diese Beziehung dann hineinreden kannst. Eine Leidenschaft gibst, Visionen gibst für das, wofür dein Herz brennt. Und an der Stelle möchte ich auch sagen, Herr, wir möchten nicht unser Ding hier machen, als Gemeinde nicht, als Einzelne nicht. Wir möchten deinen Herzschlag hören und deine Wege gehen und dein Reich bauen, nicht unser Reich. Und damit dein Wille geschieht, nicht unser Wille. Und danke hier für jeden Einzelnen, der hier jetzt steht. Und ich möchte jeden Einzelnen segnen. Ich bitte dich zuerst für die Menschen, die noch keine Verbindung haben mit dir, die versuchen irgendwie noch selbst ihre Lebensvision umzusetzen und die vielleicht auch müde geworden sind. Und du möchtest uns, jeden Einzelnen, einladen, nicht die Türe, sich gegen die Türe zu stemmen, sondern diese Türe, die selbst errichteten Mauern fallen zu lassen, damit du reinkommen kannst und etwas Neues machen kannst. Und ich möchte dich bitten für uns, die wir dich schon lange kennen, dass wir wieder zurückkommen an deinen Puls, dass du uns, dass wir weinen für das du weinst, Herr. Und dass wir unsere Tränen nicht einfach irgendwo vergießen, sondern vor dir, vor deinem Thron und erleben, wie du uns neu ausrüstest und salbst. Danke Gott, dass wir in dieser Welt leben können, die nicht immer lustig ist. Und danke Gott, dass du jeden, der hier sitzt, jeden, der hier steht, gebrauchen möchtest zu deiner Ehre. Und wir stehen dir zur Verfügung und wir danken dir für das, was du in uns hineinlegen möchtest. Lass uns jetzt nochmal Gott anbeten mit zwei Liedern, um ihm auch zu antworten darauf, was er uns gesagt hat. Oder vielleicht redet Gott auch nochmal in einer neuen Weise zu dir.